So.
Kann man mich hören?
Ja, jetzt.
Schulanfang, Neuanfang. Etwas mulmig ist uns, glaube ich, immer, wenn wir irgendwie neue Herausforderungen, sei es große, sei es mittlere, sei es auch nur kleine, meistern sollen. Und eine neue Schule, eine neue Klasse, neue Lehrer, das ist, glaube ich, eine von diesen Herausforderungen, wo einem auch ein bisschen mulmig wird. Im Zuge der Vorbereitung dieser Predigt ist tatsächlich auch bei mir, dass es auch was Neues gibt, wahrscheinlich ein neuer Job. Insofern ist das jetzt auch alles hier ein bisschen autobiografisch, aber damit müsst ihr jetzt leben, ich kann es nicht ändern. Ja, uns ist mulmig, vieles kann schiefgehen, wir machen uns Sorgen. Können wir das, was wir uns vorgenommen haben, schaffen oder scheitern wir sogar? Können wir das, könnten wir damit leben? Und wenn man sich solche Fragen als Christ stellt, dann sollen wir, ja, müssen wir eigentlich die Fragen stellen, wie hilft uns Christus hier weiter? Wir sollen ja alles Gutes von Christus empfangen. Und wenn ich mir solche Fragen stelle, dann ist es bei mir so, dass ich ganz gerne dann auch mal gucke, was haben eigentlich die geschrieben, die vor uns da waren? Was haben die gesagt, die sozusagen den Glauben vor uns bewahrt und weitergetragen haben? Und da habe ich mal so eine schöne Andacht gefunden, an der ich mich jetzt so ein bisschen langhangeln will, aber auch nur ein bisschen, mit dem Titel, wie erringen wir es, fröhlich zu sein in der Arbeit? Und ich fand den Titel irgendwie ganz schön, weil zwei Gesichtspunkte haben mich sofort angesprochen. Irgendwie das eine, das Erringen. Es zeigt schon, dass es gar nicht so einfach ist, irgendwie fröhlich zu sein bei der Arbeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist etwas, was man auch gegen Widerstände manchmal sich erarbeiten muss, sag ich mal so. Und ich finde dieses Framing eigentlich ganz gut, weil es so dem modernen Mythos, dass man die Arbeit einfach lieben muss, das widerspricht dem so ein bisschen. Klar ist das schön, wenn wir Arbeit haben, die wir toll finden, aber es ist nicht selbstverständlich. Sondern es ist, ja, es ist auch eine Gabe Gottes. Und vor allen Dingen, wir durch dieses sozusagen Erringen haben wir auch, wir laufen weniger Gefahr, unsere Arbeit, unser Lernen zu vergöttern. Der zweite Punkt, der mir auch irgendwie nochmal dann aufgegangen ist, wir glauben ja nicht mehr an diese ganz strenge Trennung zwischen dem Heiligen und dem Weltlichen, ich sag mal dem Profanen, sondern wir glauben, dass Jesus Christus durch seinen Tod diese Grenze auch zerrissen hat. Das wird deutlich zum Beispiel, wenn ihr das Bild in den Evangelien vom zerrissenen Vorhang. Wir haben nicht mehr diese krasse Trennung zwischen dem Heiligen und dem Profanen, um es mal so zu nennen, sondern alles ist bei uns irgendwie heilig. Jesus Christus ist immer mitten unter uns. Das bedeutet aber auch, alles ist irgendwie mitgeheiligt. Und die Arbeit, die Schule, das Lernen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt von unserem Leben. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich zu fragen, okay, wie kann ein solches Lernen, Arbeiten, einen Beruf aufsehen, indem wir uns bewusst sind, dass das auch Gott geheiligt hat. Dass er auch hier eben da ist und dass wir sozusagen nicht als Atheisten in unserem Berufsleben leben und dann nur am Sonntag kommen und dann gläubig sind. Um mich diesem Thema so ein bisschen anzunähern, habe ich einen Text diesmal aus dem Alten Testament. Und das ist das Buch des Predigers. Der Prediger Salomon, Sohn Davids und ehemaliger König Jerusalem. Das ist eigentlich ein ganz schönes Buch, vor allen Dingen, weil es eines der Bücher der Bibel ist, wo der Autor nicht vor Zynismus und Sarkasmus zurückspricht, sondern seine Hörer auch ein bisschen herausfordert, sagen wir mal so. Der Predigttext steht in Prediger 3 bis 10. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und gütlich tun in seinem Leben. Denn jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Soweit der Prediger. Ich möchte einmal auf den 13. Vers legen. Dort steht, der Mensch soll guten Mutes sein bei seinen Mühen und fröhlich. Und das, so sagt er uns, ist eine Gabe Gottes, also keine Selbstverständlichkeit. In diesem Zusammenhang habe ich mal mir verschiedene Übersetzungen angeschaut und ich fand interessant, dass die alle das irgendwie versuchen, so ein bisschen abzuschwächen. Dem war damit so nicht so richtig geheuer mit dieser Übersetzung. Die haben zum Beispiel die Basisbibel, die ich eigentlich auch sonst sehr gerne mag, die sagt, jeder Mensch soll essen und trinken und glücklich sein als Ausgleich für seine ganze Arbeit. Das ist natürlich eine völlig andere Botschaft, ne? Ist aber natürlich einfacher zu verkaufen. Also ob man jetzt sagt, also als Ausgleich, da sollst du glücklich sein, oder ich sage, bei meinen Mühen soll ich glücklich sein, was anderes. Auch die Einheitsübersetzung sagt, wenn ein Mensch isst und trinkt und durch den ganzen Besitz das Glück kennenlernt, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist natürlich auch wieder was völlig anderes, wenn ich durch meinen Besitz und das, was ich habe, das kennenlerne. Ja, natürlich ist das eine Gabe Gottes, aber ich glaube, es trifft es nicht. Also wenn man, ich habe dann mir auch verschiedene andere Übersetzungen anguckt und wenn man sich vor allen Dingen den Kontext des Buches irgendwie mal im Ganzen anguckt, dass der Prediger das einfach so sagen würde, ja, als Ausgleich und dann bist du glücklich. Das glaube ich nicht. Das ist derselbe, der alles Irdische als vergänglich ansieht. Das ist der, der behauptet, die Erkenntnis und Einsicht des einfachen Menschen, die bringt einen eh nicht weit. Das ist der, der uns vorwirft, wie wir unser eigenes Wohlergehen schaffen wollen und doch niemals das Werk des Herrn treffen. Ich glaube nicht, dass dieser Prediger tatsächlich einfach sagen wollte, wir brauchen Ausgleich für die Arbeit. Sondern er wollte sagen, dass wir es irgendwie schaffen können, als Gabe Gottes, auch bei unseren Mühen, sei es das Lernen, sei es das Arbeiten, sei es der Beruf, sei es die Familie, was auch immer das ist. In solch einer Mühsal sollen wir guten Mutes sein und fröhlich. Und das wirft natürlich dann zwei Fragen auf, bei mir zumindest. Die erste Frage ist, warum eigentlich soll der Mensch fröhlich und mutig sein in seinen Mühen und nicht etwa nur in der Freizeit oder als Ausgleich? Und zweitens, was macht uns dazu? Was gibt uns Fröhlichkeit? Was gibt uns Mut, das anzupacken, was uns sonst eher Mühe bereitet? Ich komme jetzt zur ersten Frage. Ich will nochmal ganz genau darauf eingehen, was eigentlich gesagt wurde. In der Arbeit soll der Mensch fröhlich sein und guten Mutes. Das heißt, nicht unbedingt im Spiel bzw. im Genuss. Ich finde das an und für sich schon irgendwie tröstlich, weil es zeigt, dass eben wir uns von dem Bild so ein bisschen lösen müssen, dass wir die Freude nur dann erringen können, wenn wir leichtes Spiel haben, wenn es uns einfach geht. Sondern nein, auch dann, wenn etwas mühselig ist oder vielleicht gerade dann, wenn etwas mühselig ist, können wir es erringen, da Freude und Mut zu bekommen. Arbeit ist eben auch immer Mühsal. Ich mag dieses alte Wort, ihr kennt es schon, ich wiederhole es immer, aber ich habe auch kein schöneres, moderneres dazu gefunden. Also wenn etwas halt uns ja ein bisschen zu schaffen bleibt. Aber immer wenn Arbeit eben etwas Gewichtiges oder Bleibendes schaffen will, gerade wenn wir sie vielleicht nicht unbedingt, gerade dann fällt es uns vielleicht gerade nicht so einfach, die Arbeit zu lieben. Warum? Warum ist das so? Warum hat Gott die Welt so eingerichtet, dass gerade dann, wenn wir etwas Gewichtiges und Bleibendes schaffen wollen, dass das uns ein bisschen, dass wir uns damit schwer tun? Und warum sollen wir das tun? Ich denke, das hängt damit zusammen, dass wenn wir uns in der Freizeit, im leichten Spiel, da verhalten wir uns nur empfangend. Wir empfangen etwas und das ist auch gut, aber wir müssen wenig machen. In diesem Fall genießen wir dann. Wir genießen aber, dass es was Passives ist. Es ist nichts Aktives. Und das führt halt dazu, dass wir am Genuss allein, da wachsen wir nicht. Klar, wir brauchen Ausgleich. Aber allein im Ausgleich, in der Freizeit, da finden wir keine Befriedigung. Da finden wir vielleicht ein kurzfristig erhöhtes Lebensgefühl. Aber von diesem High, von diesem, wenn man so will, Zuckerschock, kommen wir wieder zurück und sind dann wieder träge, weniger empfindsam und auch weniger angetrieben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb so Genussmittel wie Alkohol und Drogen am Ende des Tages so gefährlich sind. Wir stumpfen ab und wir verlieren den Antrieb. Wir verlieren immer mehr den Antrieb, auch dann die kleinen Herausforderungen zu machen. Deswegen heißt es ja auch, dass der Mensch an seinen Herausforderungen wächst, um diese Trivialität jetzt mal auszupacken und halt eben nicht im Spiel. Und das ist auch so. Also ich habe das Bild gelesen, das vergängliche Paradies, dieses Paradies des Genusses, das ist genau das Paradies, vor dem der Herrgott nach dem Fall die Engel mit dem feurigen Schwert gestellt hat. Da können wir nicht mehr zurück. Es gibt kein wieder zu dieser unbeschwerten Zeit, zu dieser Zeit, wo wir uns keine Sorgen machten, zu der Zeit, wo wir allein Genuss hatten oder einen kurzfristigen Lustgewinn, Vergnügen. Allein wenn wir das suchen, werden wir scheitern. Da werden wir keine Befriedigung, keine Freude und keinen Mut finden. Dieser Weg ist uns versperrt. Nein, in der Mühe und in der Anstrengung soll der Mensch fröhlich und guten Mutes sein. Warum? Weil erst da, wo wir auch wirklich Gefahren drohen, sei es die Gefahr des Scheiterns oder noch mehr, da kann die Arbeit, kann unser Schaffen, unser Tun, unser Lernen erst wirklich bedeutend sein. Und mit Arbeit meine ich jetzt hier auch nicht nur sozusagen Arbeit, Beruf, sondern alles. Alles, was wir für die Schule tun, was wir für die Gemeinde tun, was wir für die Familie tun und was uns erstmal vielleicht keinen unmittelbaren Genuss bereitet. Ich meine, wir müssen aus unserer Comfortzone raus. Genauso wie ein Feuerwehrmann, der muss durchs Feuer gehen, wenn er seinen Job machen will und jemanden retten will, der im Feuer ist. Und genauso müssen wir auch ab und zu, natürlich nicht immer, unsere Comfortzone verlassen, um etwas zu schaffen, was auch wirklich Bedeutung hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, für alle gleich ist. Also es ist egal, ob man jetzt Reinigungsfachkraft oder Manager ist, wir alle müssen ab und zu, wenn wir etwas schaffen wollen, was vielleicht Bedeutung hat, aus dem herausgehen, wo wir uns gewohnt haben und wo wir uns wohlfühlen. Warum ist es auch wichtig, ab und zu da rauszugehen? Und wie machen wir das, dass es nicht nur, ich sag mal, egozentrisch wird? Wichtig ist, glaube ich, dass wir immer auch hinschauen, wo es anderen fehlt, wo andere nicht weiterkommen mit dem und wo wir dann gucken können, wie wir mit dem Überfluss unserer Kräfte, unseres Könnens den anderen vielleicht aushelfen und unterstützen können. So klein das auch immer sein mag. Mag ja manchmal schon einfach nur ein fröhliches Guten Morgen sein. Wir sollen also nicht nur das fördern, was leichtes Spiel ist, sondern eben auch dahin gehen, wo andere nicht weiterkommen, wo sie vielleicht ein bisschen verzweifeln und gucken, ob wir ihnen da auch eben weiterhelfen können. Also nicht jede Tätigkeit, die uns augenblicklich ans Ziel führt, soll Grund zur Freude sein, sondern eben eine solche Tätigkeit, die bedeutend ist, eine solche Tätigkeit, für die es ein bisschen Mut, aber auch Mühe bedarf. Das soll eine Tätigkeit sein, so der Prediger, die uns eben ein Anlass zur Freude sein soll. Noch eine kleine Anmerkung nebenbei. Wir haben ja auch gelesen, der Mensch trifft doch nie das Werk, das Gott tut. Wir sollen also nicht einfach auf das gucken, was uns sicheren Erfolg bietet, wo wir sicher sein können, dass das, was wir tun, auch tatsächlich zum Erfolg wird. Dieses Unfehlbare ist am Ende des Tages ohnehin für die Katz, denn der Mensch trifft doch nie das Werk, das Gott tut. Wichtig, Gott arbeitet nämlich auch immer neben uns, hinter uns und vor allem durch uns. Er verfolgt auch immer eigene Ziele und diese Ziele wird er mit Sicherheit erreichen. Alte Theologen nannten das manchmal die waltende Kraft Gottes. Aber gerade weil es diese Kraft Gottes ja gibt, sagt der Prediger dann ja auch, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und gütlich tun in seinem Leben. Denn darauf dürfen wir vertrauen. Gott wird seine Ziele mit uns erreichen, ob wir dann am Ende scheitern oder nicht. Noch ein weiterer Punkt, der mir dazu eingefallen ist. Der Prediger schreibt ja, ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Das ist auch wieder so eine mutige Übersetzung. Ich habe die Übersetzung jetzt wieder aus der Lutherbibel genommen, weil sie, glaube ich, schon wieder nicht so abgeschwächt ist, sondern halt auch das sagt, was, glaube ich, auch gesagt werden soll. Gott hat eben die Welt auch so eingerichtet, dass wir uns in gewisser Weise auch anstrengen müssen. Es fällt uns halt eben nicht mehr einfach alles zu. Aber was ist damit gesagt? Damit ist ja auch gesagt, dass ein gewisses Plagen nicht verkehrt ist, sondern zum guten Plan Gottes dazugehört. Es ist eben nicht einfach nur schlecht. Und ich denke, wenn man das einmal sich verinnerlicht, hat man schon viel gewonnen. Ich habe mal, eine gute Freundin hat mir von einem Begriff erzählt, den jetzt die modernen Psychologen wiederentdecken, und die nennen das Symptomstress. Und Symptomstress ist tatsächlich dann, wenn die Tatsache, dass man ein Problem hat, als Belastung empfunden wird. Dann ist nicht so sehr das Problem das, was uns fertig macht, sondern es ist unsere Einstellung gegenüber dem Problem, was uns fertig macht. Und das hat man tatsächlich auch ein bisschen empirisch erforscht. Die Gesundheitspsychologin eine Gesundheitspsychologin der Stanford University hat das mal mit 29.000 erwachsenen Amerikanern gemacht und hat sie befragt, ob sie viel Stress im Jahr empfunden haben. Und dann hat sie in weiteren Studien, sozusagen dann nicht so, dass die Studien, also die Probanden es gemerkt haben, herausgefunden, ob sie diesen Stress selber als Problem oder als Antrieb empfunden haben. Und dann hat sie das Ganze nochmal verglichen mit der Mortalitätsrate der Probanden und festgestellt, dass die Probanden, die Stress tatsächlich als ein Problem angesehen haben, ein 43% höheres Sterberisiko hatten, als die es nicht gemacht haben. Und damit ist man dann irgendwie dann auf die Idee gekommen, es gibt diese sogenannten Mindset-Effekte. Das, wie wir die Welt sehen, wie wir die Probleme sehen, ist oft entscheidend. Die nennen das dann Stressglaube. Also wie wir an den Stress glauben, wie wir ihn sehen, das ist sozusagen dann das Entscheidende. Und ich denke, auch wenn wir als Christen uns das dann hier wieder auch vor Augen führen, manchmal denkt man sich so, ja, also ich denke mir das zumindest, ich bin doch guter Christ, ich gehe doch zur Kirche, warum fällt mir das nicht alles zu? Und es soll aber nicht so sein, es soll uns nicht zufallen, sondern manchmal sollen wir uns halt eben auch anstrengen. Und das ist okay und das ist auch gut so. Insofern ist das sozusagen hier, wir sollen eben auch unsere Anschauung von dem, was wir machen, von der Plagerei etwas ändern. Und allein dieses Ändern, diese Anschauung ist, glaube ich, schon viel wert. Wir sollen also sein, treue Arbeiter für den Herrn, wohlwissend, dass nur die Weisheit des Herrn beides vermag, das Wollen und das Vollbringen. Und vielleicht noch, wir sollen zusammen auch arbeiten. Arbeiten ist immer eine gemeinsame Tätigkeit zu einem gemeinsamen Ganzen, das weitergeben, was auch wir empfangen haben. Das so viel zur ersten Frage. Nun zur zweiten Frage. Was sind wichtige Punkte, die wir berücksichtigen können, sollten, wenn wir versuchen, diesen Mut und diese Fröhlichkeit wieder zu erringen? In zwei Blickrichtungen möchte ich einmal schauen. Es ist einmal in die Vergangenheit und einmal in die Zukunft. Ich glaube, die erste wichtige Einsicht ist die, dass wir schauen müssen, wie war es vorher? Und auch fragen sollen, uns als Christen fragen sollen, haben wir uns versündigt? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, auch mal zu gucken, wo habe ich früher in meinem Leben nicht das gemacht, was ich hätte tun sollen. Das mag von Person zu Person völlig unterschiedlich sein. Vielleicht war ich zu träge, zu faul, vielleicht war ich zu feige, vielleicht war ich aber zu ehrgeizig, vielleicht habe ich zu viel gemacht, vielleicht war ich nicht ehrlich genug, vielleicht war ich nicht vorsichtig genug, vielleicht habe ich nicht genug meine Brüder und Schwestern mit einbezogen. Es ist eigentlich egal, genau was es dann ist, aber wenn wir feststellen, dass wir eben auch gesündigt haben, fordert uns die Bibel auch auf, uns wieder zu entsündigen. Entsündigen ist ein Wort, das kannte selbst mein Word-Rechtschreibprogramm nicht. Wir hören es nicht so oft, aber es ist tatsächlich, wie werde ich das eigentlich wieder los, meine Sünde, wenn ich sie dann einmal gehabt habe? Und das Gute ist, ich kann mich hier, glaube ich, relativ kurz fassen. Wir werden es sie wieder los durch den Glauben an Jesus Christus, weil nur er für unsere Sünden gestorben ist. Er hat unsere Sünden am Kreuz für uns getragen, so dass wir uns nicht mehr fürchten brauchen, so dass wir darauf hoffen können, dass alles, was uns geschieht, zum Besten dient, weil eben Jesus Christus derjenige ist, der uns erlöst hat. An dieser Stelle, ich gucke mal, wie viel Zeit ich noch habe. Ja. An dieser Stelle vielleicht noch kurz einmal die Ermahnung des Paulus. Also Paulus setzt ja auch ganz stark diesen Erlösungsgedanken voraus. Gott hat uns gerechtfertigt, wir stehen gut zu Gott. Aber dann kommt im Römerbrief im 12. Kapitel das Kapitel zum neuen Gottesdienst, nämlich das. Wie sieht jetzt eigentlich ein Gottesdienst aus, der in dem Bewusstsein ist, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und ich würde das jetzt einfach mal gerne vorlesen, weil ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Und ich denke, man kann das gut sehen, wie er sich das dann vorstellt, wie ein Leben aussieht, das eben ganz Gott gewidmet ist. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit, dass ihr euren Leib hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es sich gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte. Wie Gott einem jedem zugeteilt hat, das Maß des Glaubens, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen in Ehrbietung zuvor. Sei nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, nehmt euch der Nöte der Heiligen an und übt Gastfreundschaft. Das geht noch weiter, aber ich denke, erstmal soweit. Man kann sozusagen immer dieses Kapitel neu lesen, Neues herauskommen. Man könnte zu jedem einzelnen Vers, der da ist, noch was sagen. Aber es ist eine der besten Zusammenfassungen, denke ich, in der Bibel, wie man denn nun leben soll. Das Wichtige aber, glaube ich, hier nochmal dieser Gedanke, dass der Vorhang zerrissen wird, dass jetzt das ganze Leben eben ein Gottesdienst ist, wird hier nochmal sehr klar deutlich. Unser Leib ist halt eben jetzt auch ein Opfer. Das gesamte Leben sollen wir Gott widmen. Nicht eben nur einfach mal den Tempeldienst, sondern alles. Und wenn wir dann in die Zukunft schauen, ist es auch relativ einfach, sollen wir uns die Frage stellen, vertraue ich der Kraft Gottes? Denn ich kann ja nur dann fröhlich sein, ich kann ja nur dann mutig sein, wenn ich am Ende der Tage auch der waltenden Kraft Gottes vertraue. Denn die allein bestimmt über das Gelingen oder Misslingen unserer Mühen und unserer Herausforderungen. Wir können uns fragen, haben wir das Werk Gottes getroffen? Und wollen wir erreichen, was der Herr erreichen will? Oder gar das, was er zerstören möchte? Leider ist es nicht immer einfach, sich diese Fragen zu stellen und auch die Antworten darauf. Sowohl der Prediger als auch in Römer 12 ist es ja relativ deutlich, dass das Christentum nicht einfach nur aus, ich sag mal, zwei biblischen Wahrheiten besteht, sondern am Ende des Tages, habe ich den Vergleich mal gelesen, es ist viel eher wie ein Klavierstück. Es gibt verschiedene Oktaven, man muss sie alle kennen in der Tastatur und man muss auch am Ende des Tages wissen, wann und zu welchem Zeitpunkt man eine gewisse Taste spielen muss. Aber ich denke trotzdem, wenn wir in den Sim arbeiten und lernen und uns anderen zur Verfügung stellen, dass wir den Willen Gottes tun möchten, dass wir auch ein bisschen Selbstverleugnung betreiben, dass es für uns nichts mehr gibt als den ewigen Willen Gottes. Wenn wir diesen Willen tun wollen, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns diese Freude gibt. Eine Freude und ein Vertrauen, dass kein Sturm des Lebens, kein Schicksalsschlag und keine Gefahr wirklich wieder erschüttern kann. Nur der Glaube an seine Macht und Weisheit, nur die Unterwerfung unter sein Gesetz, kann dieses Vertrauen aufrechterhalten, auch in Zeiten der Not. Es folgt eine Zeit der Stille und danach würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Herr unser Gott, der du uns erschaffen hast nach deinem Bilde und uns gesetzt zu deinen Stellvertretern in der Schöpfung, zu offenbaren in unserem Tun und Leben die Kraft, womit du uns ausgerüstet hast, der du in uns gelegt hast, jenen Sinn der Liebe, der mit unwiderstehlicher Kraft von jedem sich verbreiten soll auf das Ganze. Lass uns diese Kraft verwalten nach deinem heiligen Willen, dass sie je länger, je mehr in uns töte das Irdische und das, was nur abstammt von Staub und Erde. Lass uns treu sein in unserem Beruf, dass keine äußere Kraft und keine Furcht uns störe bei den Aufgaben, die uns aufgetragen und von denen du Rechenschaft fordern wirst. Gib uns aber auch Einsicht, Verstand und Kenntnis, dass nicht die Stimme der Begierden und Umtriebe und Leidenschaften durch ihr wildes Feuer störe oder die Dunkelheit unsere Augen verhülle, damit wir das höhere Licht schauen und erkennen können, was uns zum Frieden dient. Verbanne überzogene Selbstliebe, dass jeder mit seinen Geschwistern gemeinsam fördere dein Werk. Lass keine Lehre der Vergangenheit verloren sein. Ja, Herr, lass uns alles, was du einem jeden gegeben hast, auch als gemeinsame Gabe nutzen und so verehren. Gib jedem von uns den Sinn, seine Talente so anzuwenden, wie es dem Ganzen deines Reiches dient und wie wir fröhlich und guten Mutes werden, so dass selbst die Herausforderungen und Fehlschläge uns stärken mögen zum gottseligen Leben. Lass uns zunehmen in deinem Geist wandeln und werden von einem in deinen Augen wohlgefälligen Volk. Amen.